Heute brachte eine Nachricht meiner Nachbarin und Freundin mich zum Nachdenken. Sie erzählte von einem Buch, das sie gerade liest oder gelesen hat. Das ging aus der Nachricht nicht so genau hervor, spielt aber auch überhaupt gar keine Rolle. In diesem Buch kommt ein blinder Mann vor, der bei sich zu Hause alles selbst macht. Hatte gerade erst die Regenrinne bei sich am Haus selbst erneuert und spricht davon, dass durch den Wegfall seines Sehens ein neues, ein inneres Sehen gewachsen sei. Da musste ich nachdenken, ob ich das für mich auch so sagen kann, ob ich jetzt ein inneres Sehen habe, ein Sehen, das dem Sehen, so wie ich es früher kannte, gleichgesetzt ist. Nun gut, wir haben für so etwas ja extra die G-Episoden hier bei Blinzeln im Irgendwasser. Das G steht entweder für Gedicht, dichten will ich euch heute hier nichts, aber das G steht eben auch für Gedankengang. Und den habe ich damit ja in Gang gesetzt, kann ich also nach dem Intro weiter überlegen mit euch zusammen. Für die Neuzugänge oder auch die Spätzünder unter euch, die den Irgendwasser erst etwas später entdeckt haben, ihn nun verfolgen, aber natürlich kann ich nicht von euch erwarten, dass ihr über 2200 Episoden euch nachträglich antut. Das wäre, denke ich jedenfalls, eine absolute Strafe. Gut, nichtsdestotrotz muss ich euch irgendwie ins Boot mit reinholen in meinen Gedankengang hier, denn ich habe im Irgendwasser natürlich schon ganz viel aus meinem Leben berichtet und erzählt. Der Irgendwasser dient mir auch dazu, um meine Erinnerungen festzuhalten, so ich sie denn auch veröffentlichen kann. Und das ist bei den meisten Dingen, den meisten Erinnerungen tatsächlich der Fall. Ich habe da keine großen Geheimnisse oder so. Deswegen kommen die hier rein und das Schöne ist, dadurch, dass der Irgendwasser so riesengroß ist, saufen die ohnehin hier ab. Die muss man sich schon gezielt heraussuchen, sonst wird das nichts. Ja, und somit habe ich euch auch schon durch meine Kindheit mit hindurchgenommen, sogar vor meiner Kindheit durch meine Vorfahren, kann ich mich daran erinnern, dass wir auch dazu Episoden hatten, und auch durch meine erste Ausbildung und irgendwo so nach meiner ersten Ausbildung, vor der zweiten Ausbildung, da sind wir, glaube ich, mit den persönlichen Episoden und Berichterstattungen hängen geblieben. Das weiß ich. Ich habe das nicht vergessen. Keine Sorge. Irgendwann, wenn ich da Lust dazu habe, werde ich meine Erinnerung weiter festhalten und dann machen wir auch dort an der Stelle chronologisch natürlich weiter. Ich möchte euch aber kurz hier mit hereinholen, diejenigen, die das vielleicht alles gar nicht so wirklich wissen, weil sie eben den Irgendwasser nicht bis zum Anfang hindurch gehört haben, also von hinten nach vorn quasi. Bei mir hat es im Leben vielleicht zwei kleine Besonderheiten gegeben, die vielleicht nicht jedem so passieren. Zum einen habe ich zwei vollkommen konträre Ausbildungen absolviert, so will ich es mal nennen. Das heißt, ich habe erst ganz normal meine schulische Laufbahn hinter mich gebracht und habe dann einen handwerklichen Beruf erlernt. Und zwar den Gärtner im Zierpflanzenbau. Danach habe ich dann sozusagen meinen Körper so ein bisschen kaputt gearbeitet. Die körperlichen Herausforderungen waren zu hoch oder ich war zu schwach oder vielmehr lag es eigentlich daran, dass ich zu hoch geschossen bin in meiner Jugendzeit und mein Rücken dementsprechend nicht so ganz 100% perfekt war. Und man mir eigentlich schon vor der ersten Ausbildung gesagt hat, in diesem Ausbildungsberuf, in dem jetzt Gärtner, werde ich sicherlich nicht lange arbeiten können. Da werde ich dann nicht alt werden mit diesem Beruf. Gut, aber wie das dann so ist, man ist erstmal froh, man hat einen Ausbildungsplatz und die wollen einem da natürlich auch nicht im Wege stehen. Das heißt, ich habe dann ganz normal meine gärtnerische Ausbildung gemacht, habe auch einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet und dann meinen Rücken sozusagen restlich dann kaputt gearbeitet. Ich wusste also, okay, so geht's nicht weiter, da wirst du tatsächlich nicht alt drin. Du musst nochmal neu von vorne starten mit einem Beruf, der dich körperlich weniger herausfordert. Mir war klar, irgendwo müsste ich im Büro sitzen, also Sesselpuper halt, ne? Somit bin ich damals dann an den Beruf herangekommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich Datenverarbeitungskaufmann werden. Das heißt, ich habe mich damals schon für Computer interessiert, weit, weit vor einer Zeit mit Internet und Co. Und da hatte man damals eben noch so gesagt, der kaufmännische Beruf, der über allen anderen kaufmännischen Berufen oben drüber steht, das ist der Groß- und Außenhandelskaufmann. Das bedeutet, ich kann als Groß- und Außenhandelskaufmann in die unteren Ebenen der kaufmännischen Berufe jederzeit hineinkommen. Das war damals so. Das heißt, ich konnte den Groß- und Außenhandelskaufmann erlernen und konnte dann problemlos als Datenverarbeitungskaufmann weiterarbeiten. Die paar Spezifikationen, die ich dann noch brauche, die kann ich mir sozusagen nachträglich anschaffen und dann geht's weiter in dem Ding. Andersherum, wenn ich damals war das so, wenn ich den Datenverarbeitungskaufmann erlernt habe, dann hätte ich niemals als Groß- und Außenhandelskaufmann arbeiten können bei irgendeiner größeren Firma. Es gab noch den Industriekaufmann, der war so ein bisschen in derselben Ebene wie der Groß- und Außenhandelskaufmann und die kleineren, beispielsweise Einzelhandelskaufmann und was es alles an kaufmännischen Berufen gab und teils ja auch heute noch gibt, die waren dann in einer Ebene weiter drunter. In die hätte ich von oben nach unten rutschen können, aber niemals von unten nach oben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wo das Problem war. Deswegen habe ich den Groß- und Außenhandelskaufmann damals erlernt. Und mir sind in meinem Leben zwei Dinge passiert, wo ich sagen muss, dass alles um mich herum etwas ganz anders wahrgenommen hat oder andere Gedankengänge dazu hatte, als ich es in meinen Erfahrungen dann mitbekommen habe, auf den Weg bekommen habe. Und das war einmal bei dieser ganzen Geschichte mit der Ausbildung. Da können wir mal kurz drauf zu sprechen kommen. Habe ich jetzt eben schon erklärt. Erste Ausbildung Gärtner, zweite Ausbildung Groß- und Außenhandelskaufmann. Als ich mit der zweiten Ausbildung begonnen habe, haben im Prinzip alle um mich herum, die mich nicht gut kannten, gedacht, ach du Scheiße, ob der das wohl schafft. Das ist ja nur ein Gärtner. Der hat ja in der Schule offensichtlich nicht aufgepasst, sonst würde er ja nicht Gärtner gelernt haben, weil jemand, der Gärtner gelernt hat, der kann nichts. Der kann geistig nicht ganz besonders doll auf der Höhe sein und muss mit den Händen in dreckigen, auf dreckigen Böden arbeiten sozusagen. Und da kann einfach nicht viel los sein mit dem Kerl. Ob der das wohl schaffen würde. So, diejenigen, die mich gut kannten, also meine unmittelbar mir Nächsten, die wussten das, die kennen mich und wissen, wenn ich mir was vornehme, dass ich dann einen irrsinnigen Ehrgeiz entwickeln kann, an dem ich mich auch wirklich festfressen kann. Das heißt, Dinge, die ich unbedingt schaffen möchte, die schaffe ich für gewöhnlich auch. Das ist für mich jetzt nichts Neues. So, und deswegen wusste ich damals auch, es spielt gar keine Rolle, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Das werde ich schaffen. Natürlich werde ich das schaffen. Aber natürlich kennen mich nicht alle. Und dieses Bild in der Gesellschaft, dass handwerkliche Berufe irgendwie niedere Arbeit sind, die einfach keine geistige Herausforderung bieten, und das ja nicht grundlos. Das heißt, die Leute, die solche Arbeit erledigen, verrichten müssen, das wird schon so seinen Grund haben. Das war damals so und ich nehme mal ganz stark an, das wird heute immer noch so sein. Mir hat also bei der zweiten Ausbildung jeder, der mich nicht gut kannte, mir das nicht zugetraut. Und das war natürlich ein Knaller dann, weil es genau andersherum war. Das heißt, alles um mich herum hat so ein bisschen gedacht, na, hat vorher Gärtner gelernt, der wird diese zweite kaufmännische Ausbildung wahrscheinlich nicht schaffen. Das kriegt er gar nicht hin, weil, ja, habe ich euch ja erklärt. Und es war in der Praxis, in meiner Erfahrung dann, exakt entgegengesetzt, genau andersherum. Als ich den Gärtner am Zierpflanzenbau lernen musste, habe ich mich durch diese Ausbildung regelrecht durchquälen müssen, weil so viele Berufsfelder und Berufsbilder in dem Gärtner erlernt werden müssen, dass ich bloß gedacht habe, wie soll ich das denn alles schaffen in der kurzen Zeit? Das ist ja total irre hier. Ich muss ein halber Elektriker sein, ich muss ein halber Heizungsmonteur sein, ich muss ein Chemiker sein, damit ich den Pflanzen die richtige Düngermischung zuteil werden lassen kann. Ich muss Spritzmittel, ich muss damit umgehen können. Ich muss die Güte von Wasser und Luft messen und beurteilen können. Böden muss ich lernen, welche Böden gibt's überhaupt? Dann die ganzen Pflanzen. Botanik und so weiter und so fort. Es geht in einer Tour so weiter. Glaser, alles steckt damit drin. Ich könnte euch jetzt hier eins runterrasseln, was alles in dem gärtnerischen Beruf in dieser Ausbildung mit drin steckt. Und das muss man irgendwie mit reinkriegen. Natürlich nicht bis ins letzte Detail. Ich muss nicht ein Elektriker werden, aber ich muss die Grundhandgriffe des Elektrikers muss ich tatsächlich mit drin haben. Weil ich einfach eine Topfmaschine, und die läuft mit Starkstrom, selber anklemmen können muss. Da kann ich nicht jedes Mal einen Elektriker kommen lassen. Das ist nun mal einfach so. Genauso, wenn ich irgendwo einen Betonsockel oder sowas gießen muss, da kann ich nicht einen Maurer kommen lassen. Das haben die Gärtner, zumindest früher war das so, alles selbst gemacht. Und dementsprechend waren die Ausbildungen so. So, das heißt, ich hatte das Gefühl, ich muss ein halbes Dutzend Berufe und noch mehr alle auf einmal lernen. Und das war eine Quälerei für mich. Das gebe ich ganz klar zu. Ich habe mich durch diese Ausbildung so durchgequält und habe später dann immer, zwar scherzhaft, aber auch nicht ganz scherzhaft, immer gesagt, ich war Deutschlands schlechtester Gärtner. So habe ich mich immer gefühlt, weil ich eben nur so weit das schaffen konnte, dieses ganze Gebüffel, dass ich gerade mal eben so die Prüfung geschafft habe, war alles okay, bin auch beim ersten Mal durchgekommen und ich sag mal, danach hat dann nie wieder ein Hahn nachgekräht, wie man seine Ausbildung geschafft hat. Hauptsache, man hatte seine Urkunde, dass man Gärtner im Zierpflanzenbau war und dann konnte ich in den Gärtnereien überall arbeiten. Das war nicht das Problem. So, jetzt in der kaufmännischen Ausbildung, wie gesagt, haben mir die Leute das rings um mich herum nicht zugetraut. Und auch hier wieder, es war exakt komplett andersherum. Ich habe gedacht, was ist das hier? Das ist doch Larifari. Ich muss hier nicht viel lernen. Ich kann das auf einer Arschbacke so durchrutschen. Wenn Theorieblock war, das heißt, wenn wir in der Schule die Schulbank gedrückt haben, dann habe ich mich vorne in die erste Reihe gesetzt, meinen Kopf, meinen Schädel aufgeklappt. Die Dozenten haben da den Stoff reingekippt. Wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich den Kopf, den Schädel wieder zugeklappt und das Zeug war drin. Ich musste nicht zu Hause irgendwie lernen oder sowas. Die anderen mussten mal büffeln, Hausaufgaben machen, was weiß ich noch alles. Ich habe das, was mir in der Schule erzählt und erklärt wurde, so begriffen, 1:1 rein. Ich war wie so ein trockener Schwamm, der die Informationen aufgesogen hatte. Und dann saßen die. Das hatte zur Folge, dass ich den anderen Nachhilfe gegeben habe. Da gab es so manche Nachmittage bei mir in der Küche mit einem Haufen quietschender Weiber, die bei mir Nachhilfe bekommen haben. War natürlich trotzdem eine schöne Zeit, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist halt komplett andersherum gewesen. Ich habe bloß gedacht, ey, ich muss hier jetzt nicht 5, 6 Berufe lernen, sondern nur das eine Ding hier. Hier geht's immer um dasselbe Thema, um den kaufmännischen Bereich. Klar kommen da verschiedene Sachen mit dazu und das ist auch nicht wenig, was man an Stoff hat, aber es ist immer derselbe Bereich. Habe ich mich einmal drauf eingeschossen, muss ich hier nichts absolut Unterschiedliches in meinen Kopf hineinbekommen. Und das fiel mir so leicht, dass es echt schon nicht mehr feierlich war. Ich musste eigentlich wirklich für gar nichts irgendwie üben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal irgendwie Hausaufgaben oder sowas zu Hause gemacht habe. Ich habe das alles in der Schule soweit gemacht und fertig gemacht. Und ich musste für keine Klausur oder sowas irgendwie büffeln oder sonstiges. Ich habe mich da dran gesetzt und habe meine Klausuren geschrieben und fertig. Und ich war Jahresabgangsbester. Also so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen von Gesellschaft und dem, was ich dann in meiner Erfahrung herausgeholt habe. Dass ich wirklich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber wie völlig schief wir alle in manchem Glauben liegen können. Dass wir einfach denken, das muss so sein, weil wir uns das so vorstellen und dabei ist es eigentlich genau exakt andersherum. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Bengel. Der wurde auch so langsam mit der Schule fertig und der war am Überlegen, ob er auch in den Gartenbau reingehen wollte. Er wollte Gartenlandschaftsbau erlernen. Und dem habe ich dann erstmal erzählt, was in der Ausbildung auf ihn zukommt, welche Themen da auf ihn zukommen, was er alles lernen muss. Und er war eigentlich so drauf, dass er gedacht hatte, Schule habe ich jetzt lang genug gehabt. Ich möchte jetzt eigentlich nur arbeiten und Geld verdienen. Und der hatte halt gehofft, dass er als Galabauer Kohle verdienen kann mit Händearbeit und dafür nicht mehr viel büffeln müsste. Und den musste ich natürlich erstmal so ein bisschen bereinigen und ihm erstmal erklären, in welchen Bereichen er alles etwas lernen muss. Natürlich auch die Theorie. Und der hat sich dann tatsächlich umentschieden. Der hat dann einen anderen Beruf erlernt. Ja, gut, das ist also das erste Mal, was ich euch erzählen wollte, dass eben um mich herum irgendwie etwas ganz anders wahrgenommen wird von der Allgemeinheit, als ich es in meiner Erfahrung dann mitbekommen habe. Das Ganze ist mir ein zweites Mal passiert oder passiert mir noch immer, und zwar im Bereich zwischen Welt der Sehenden und Welt der blinden Menschen. Und das ist das, worüber ich mal so ein bisschen auch nachdenken wollte hier in dieser Sendung. Da können sich vielleicht ein wenig diejenigen mit hineinversetzen in meinen Gedankengang, die spät erblindet sind. Das heißt, ihr solltet dann schon die Welt der Sehenden kennen und die Welt der Blinden. Wenn ihr nur eine Welt kennt, werdet ihr meine Gedankengänge nicht verfolgen können. Das funktioniert dann, glaube ich, nicht. Ich komme aus der Welt der Sehenden und habe über 30 Jahre lang relativ normal unfallfrei gesehen, so will ich es mal sagen. Und dann ging das los mit meinem letzteren Teil der Erblindung, die dann auch wirklich zur Erblindung führte. Das heißt, heute fühle ich mich in der Welt der Blinden und kann mit meinem Sehrest eigentlich maximal noch ein bisschen was zur Orientierung machen. Sehe also noch, wenn irgendwo eine Lichtquelle ist, und kann vielleicht auch noch Farbkleckse ganz grob noch wahrnehmen. Wobei ich da noch nicht mal weiß, ob die Farbkleckse den Farben auch wirklich entsprechen. Es ist nur irgendein Gekleckse halt. Das heißt, ich kann nicht wirklich sehen. Es geht bloß wirklich darum, dass ich noch das Ganze zur Orientierung vielleicht ein bisschen nehmen kann. Faktisch, beim Augenarzt gemessen, ist wirklich null. Nix mehr. So, das heißt, die beiden Welten kenne ich und mittlerweile denke ich auch lang genug. Und auch hier passiert es oder empfinde ich es so, als wenn die sehenden Menschen uns Sehbehinderte und Blinde immer als eingeschränkt, als wenn wir einen Makel hätten, wahrnehmen. Das heißt, sie trauen uns erstmal sowieso grundsätzlich gar nichts zu. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, die sagen sich halt, wir verfügen ja über den Sinn des Sehens nicht, also sind wir, ich sag mal, minderer Qualität. Also wir können nicht alles und haben einen Makel, sind hilflos und auf Hilfe angewiesen und, was dann alles dazugehört. Und auch hier ist es bei mir wieder vom Gefühl her, dass es irgendwie um 180 Grad verdreht ist. Also so kommt es mir zumindest vor. Die Welt der Blinden ist für mich eine viel, viel, viel höhere Herausforderung als die Welt der Sehenden. Wenn ich sehend irgendwo hingegangen oder gefahren bin, musste ich mir darüber überhaupt keinen Kopf machen. Wenn ich jetzt unterwegs bin, geht's schon los, wenn ich hier den Hof verlasse. Das heißt, meine unmittelbar gewohnte Umgebung. Sobald ich hier den Hof verlasse, stellt sich bei mir eine Anspannung, ein Gefühl im Körper ein, weil ich nicht weiß, was jetzt alles passiert, was alles auf mich zukommen wird. Früher habe ich dieses Empfinden überhaupt nicht gehabt. Ich habe mich auf mein Motorrad gesetzt oder in mein Auto gesetzt oder bin zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren oder wie auch immer. Ich habe mir da keinerlei Gedanken gemacht. Ich sage ja, wenn ich jetzt zu Fuß den Hof verlasse, egal was es für eine Reise ist, ob ich jetzt nur mal eine Runde um den Block drehen will mit meinem Langstock oder wirklich eine halbe Weltreise machen will, sprich einmal durch Deutschland durch, das ist Abenteuer und Aufregung pur. Das ist immer eine absolute Anspannung und ich muss ständig mutig sein. Ich muss mich immer komplett und kontinuierlich selbst überwinden. Und das habe ich als sehender Mensch nie so gehabt und auch nicht empfunden. Ich bin heute, verglichen mit mir als sehende Person, erheblich mutiger. Und das muss ich sein, weil ich mich sonst gar nicht von der Stelle bewegen kann. Ich bin heute blind viel mutiger, als ich es damals sehend sein musste. Und ich behaupte, das geht jedem so. Jedem, der sehend ist, beziehungsweise dann später blind, der lebt in einer anderen Welt. Die Welten verändern sich. Und auch das kann ich definitiv so sagen, so nehme ich es wahr. Die Welt, als ich sehen konnte, war eine komplett andere als die, die ich heute erfahre, da ich blind bin. Alles ist viel komprimierter, viel intensiver, viel enger, viel kleiner und trotzdem gleich wieder dabei viel größer. Das ist ganz schwierig zu erklären. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich hier, ich bin ja gerade erst kürzlich vor ein paar Tagen, bin heute also auch, habe auch mal einen Spaziergang gemacht in eine ganz andere Richtung, aber mir fällt gerade das ein von vor ein paar Tagen, da bin ich auch losmarschiert und musste ja an der Hauptstraße entlang gehen. Und das war für mich eine Hochanspannung, weil das eine vielbefahrene Straße ist und eine Straße, wo die Autos sehr schnell fahren. Das heißt, die knallen da mit über 100 Sachen an mir vorbei und ich habe links und rechts keinen Weg. Es gibt keinen Radweg, es gibt auch keinen Fußweg. Es gäbe einen Umweg, das heißt über einen Trampelpfad, den hätte ich auch gehen können, geht aber im Moment nicht, weil die Brücke, ist eine Fußgängerbrücke, derzeit geschlossen ist, weil die brüchig ist und kaputt ist. Die müsste erneuert werden, ist natürlich wieder kein Geld dafür da in den öffentlichen Kassen und somit sperren die einfach den Weg. So, und dann blieb bloß als Alternative, direkt an der Hauptstraße entlang zu gehen. Wenn ich jetzt sehend gewesen wäre, dann hätte ich hier im Prinzip, als ich den Ort, meinen Wohnort verlassen habe, da beginnt sozusagen die Hauptstraße und die Fußwege enden einfach. Die gehen also bis zum Ortsschild, dann ist Feierabend. Dann habe ich da nichts mehr, dann muss ich an dieser Hauptstraße dran lang gehen. Und da ist auch nicht großartig Grünfläche oder sowas. Das heißt, ich trippel da wirklich direkt an der Kante der Straße entlang. Wenn Autos, wenn ich die gehört habe, bin ich ein bisschen mehr ins Grün rein, bin dann langsamer gegangen, damit ich nicht stolpern konnte, war die Straße mal kurzfristig frei, ich konnte keine Autos heranrauschen hören, bin ich ein bisschen mehr auf der Straße gegangen und konnte wieder ein Stück schneller gehen. So, sehend, wenn ich vom Bürgersteig runtergekommen wäre, Ortsschild, dann hätte ich in der Ferne gesehen, die Straße, den Weg, den ich reingehen möchte. Und natürlich hätte ich auch die Autos gesehen. Ich wäre hier auf der Straße lang gegangen und hätte kein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich gewusst hätte, da vorne muss ich rechts rein, dann ist Ruhe im Kasten, dann bin ich, habe ich die Hauptstraße verlassen und gehe eine kleine Seitenstraße lang, alles klar. Das schaffst du locker, sind nur ein paar hundert Meter, kein Thema. Und alles um mich herum, Straße und so weiter, ich sehe das ja alles. Jetzt aber kann ich euch nicht sagen, wann diese Straße rechts reingeht. Das wusste ich nicht. Ich habe da früher nie drauf geachtet und wirklich sehend bin ich da auch nie lang gegangen oder so. Ich wusste nur, irgendwann muss ich rechts rein. Ich wusste aber nicht, wann das sein wird und wie lange ich jetzt an dieser mörderischen Straße entlang laufen müsste. Das heißt, ich gehe jetzt diese Straße entlang, weiß nicht, wann sozusagen das rettende Ziel kommt, dass ich diese fürchterliche Hauptstraße wieder verlassen kann, weiß nicht, was vor mir passiert. Ist da irgendwie, keine Ahnung, an der Straße irgendwas kaputt? Kommt da eine Baustelle? Oder ist irgendetwas anderes, womit ich jetzt an dieser Stelle einfach nicht rechnen kann? Das weiß ich ja alles zu dem Zeitpunkt nicht. Auch wenn die Autos entlang rauschen, sehen die mich? Fahren die ein Stückchen rüber, machen die ein bisschen Platz oder knallen die direkt an mir vorbei, erfasst mich vielleicht sogar jemand. Ich weiß das alles nicht. Ich bin in erhöhter Alarmbereitschaft. Ich muss Mut haben, diese Straße entlang zu gehen. Und wer denkt, das ist alles ein Klacks, der sehend ist, da würde ich sagen, ich binde dir einfach mal die Augen zu und dann gehst du diesen Weg mal lang. Und dann wollen wir mal gucken, ob deine Hosen noch frisch riechen. Ich bin jedenfalls an dieser Hauptstraße entlang, wo die Autos an mir vorbeigebrettert sind und LKWs und so weiter und war dann durchaus froh, als ich dann diese Seitenstraße unter meinem Langstock gefühlt habe, dass ich dann abbiegen konnte. So, und dann konnte mein Puls ein bisschen wieder runtergehen, aber natürlich nicht komplett, denn ich wusste natürlich auch hier überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Das war eine komplett fremde Strecke für mich. Es ist nichts Einstudiertes oder so, oder ich habe auch nicht gewusst, wo es da lang geht. Ich hatte meine Apps am Laufen, die mir dann sagten, was um mich herum so los ist. Aber deswegen haben wir ja nicht einen genauen, exakten Eindruck, was mit der Straße nun vor uns passiert, wo wir da langkommen. Wenn uns eine App sagt, wir sollen rechts abgehen und da sind vielleicht noch irgendwie Einfahrten, das müssen wir irgendwie unterscheiden können. Wir haben ja nun auch keinen Bock, bei irgendjemand Fremdes auf dem Hof oder im Garten herumzulaufen. Da kamen dann natürlich auch Anweisungen, dass ich jetzt bestimmte Pfade irgendwie abbiegen sollte. Dann habe ich das mal versucht und habe dann gemerkt, hier ist irgendwie matschig und da ist überall überschwemmt mit Wasser und so. Da brauchst du nicht weiterzugehen. Probierst du noch ein Stück weiter und hoffst, dass die App irgendwie neu rechnet und dir vielleicht eine Alternative gibt, bis ich dann irgendwann halt aufgeben musste und den ganzen fürchterlichen Weg wieder zurückgehen musste. Das kann alles passieren. Und während dieser Reise, die keine ist, es ist eigentlich nur ein Spaziergang, bei dem ich mir sehend überhaupt keinen Kopf gemacht hätte, weil ich alles um mich herum sehen kann. Ich sehe, was auf mich zukommt. Ich sehe, wo ich hin muss. Ich sehe, wann ist was. Das alles kann ich erkennen und sehen und zwar sofort auf Anhieb. Ich muss gar nicht erst in irgendein Stresslevel verfallen, weil ich eben weiß, da hinten geht's rechts rum. Mit meinem Langstock muss ich warten, bis ich was unter mir ertaste, dass rechts rum irgendwas geht. Und dann muss ich noch entscheiden, geht das hier jetzt rechts regulär für mich rum oder geht hier einfach nur irgendwas rechts rum? Plus, es stehen natürlich immer Autos oder das war jetzt auf dem Lande, da standen so ganze große Anhänger auf dem Weg. Die waren in der Höhe, da konnte ich mit dem Langstock drunter herpendeln und dann kam der Anhänger mir sozusagen in Kopfhöhe erstmal entgegen. Das sind alles Dinge, die habe ich vor mir und ich muss auch damit rechnen, dass ich mir zum Beispiel weh tue, dass ich mich verletze, dass ich mich vielleicht verirre, verlaufe, was auch immer. Das alles kann passieren. Und ich muss im Prinzip ständig mich selbst überwinden, hier jetzt weiterzugehen und nicht mich zurückziehen, weil ich sagen möchte, das fühlt sich für mich irgendwie bequemer und komfortabler an. Das, was ich tue, wenn ich losgehe, ist nicht komfortabel. Das ist unkomfortabel. Ich muss ständig aus meiner Komfortzone heraus. Ich muss mutig sein und ich muss mich selbst dazu auffordern und überwinden. Wenn man sich jetzt fragt, ja, warum machst du denn das dann? Ganz einfach. Wenn man das getan hat und es dann geschafft hat, dann ist das so ein überragendes Gefühl, dass sich das ebenfalls sehende Menschen nicht vorstellen können. Das ist also quasi dann die Belohnung des Ganzen. Man hat ja erstmal Adrenalin im Blut und wird anschließend, wenn man alles so geschafft hat, damit belohnt mit diesem total coolen Gefühl. Ich habe das jetzt alles geschafft, ich habe alles gepackt, mir ist nichts passiert und ich bin überall lang gelaufen. Es war souverän, trotz meiner Unsicherheit vielleicht. Und das ist schon ein tolles, überragendes Gefühl, wenn man das kann, wenn man das geschafft hat. So, und auch dieses Gefühl geht sehenden Menschen natürlich komplett abhanden, weil die das nicht haben werden. Die gehen einfach nur spazieren. Das ist ein entspannter Spaziergang, alles kein Problem. Die werden diese Belohnung eben auch nicht bekommen. Und das ist im Prinzip das, was ich so Tag für Tag wahrnehme. Das bedeutet, ich befinde mich in einer anderen Welt. Ich muss jetzt mich neu zurechtfinden. Also ich habe zum Beispiel zu meiner Nachbarin auch gesagt, wenn man sein altes Leben, wenn man sich davon verabschiedet hat und vom Sehen, wenn man seine Situation akzeptiert hat und mit seinem Nichtsehen, mit seiner Erblindung gesundet, dann beginnt das Abenteuer. Dann kann man im Prinzip das Leben neu lernen. So kommt es mir vor. Ich muss alles komplett erneut lernen. Jeden Handgriff muss ich mir erneut einstudieren und lernen. Und das mache ich auch. Das mache ich mit, ich hänge da richtig hinterher. Ich versuche wirklich alle Handgriffe herauszubekommen und zu erlernen, um mir die Dinge, die mir jetzt vielleicht schwerer fallen, wieder zu ermöglichen oder zu erleichtern. Das Interessante an der Sache ist, dass mir zahlreiche Dinge passieren, die mir jetzt komfortabler oder leichter fallen, als sie es sehend sogar waren. Das heißt, ich habe jetzt mehr Möglichkeiten oder mehr Fertigkeiten, mehr Fähigkeiten. Also ich habe jetzt bei verschiedenen Handgriffen, das ist nicht überall und generell so, aber ich habe bei verschiedenen Handgriffen das Gefühl, dass sie mir heute leichter, komfortabler von der Hand gehen oder mir heute überhaupt erst in der Form so möglich werden. Ich musste sie neu lernen und habe eben gelernt, wie ich es ohne mein Sehen machen kann. Und das ist eine coole Erfahrung einfach. Das ermöglicht mir Dinge, die ich früher gar nicht tun konnte. Das Einfachste, was wir nehmen können, was ihr blinden Zuhörenden wahrscheinlich alle kennt. Ich kann jetzt mein iPhone zum Beispiel bedienen, ohne dass ich drauf gucke. Ist für einen Blinden natürlich nichts Ungewöhnliches. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, ich kann es in der Tasche lassen, das ist vielleicht ein bisschen zu eng, aber ich kann es zum Beispiel unterm Tisch bedienen. Oder ich lerne, Funktionen zu nutzen, die ich sehend gar nicht benutzen würde. Dass ich jetzt zum Beispiel meine Navigation bedienen kann über die Mediensteuerung meines Headsets. Da hätte ich mich nie früher mit irgendwie auseinandergesetzt. Dabei ist das natürlich total komfortabel, weil ich das eigentliche Gerät, das Smartphone, das mich navigiert, einfach beliebig in der Hosentasche oder im Rucksack lassen kann. Ich muss mir halt Alternativen überlegen, wie Dinge für mich genauso gut oder sogar besser funktionieren. Angepasst auf meine Situation des Nichtsehens. Und dadurch passiert meiner Meinung nach auch so manches Mal Komfortgewinn, weil ich eben nicht mehr sehen muss. Ich bin gar nicht mehr darauf angewiesen, Dinge in meine Hände zu nehmen und drauf zu starren, damit ich irgendwas davon benutzen kann. Sondern ich kann das jetzt vielseitiger benutzen, vielfältiger. Ich brauche meine Augen nicht mehr. Das ist schon ziemlich cool und ist einfach für mich eine ganz andere Welt. Das größte Abenteuer für mich ist natürlich immer noch, wenn ich eine Fernreise alleine mache. Das heißt, ich bewege mich mit Bus und Bahn etc. einfach so mal quer durch Deutschland bis ins kleinste Detail, bis ich dann irgendwo auch wirklich im Einzelnen ankomme und dort dann natürlich auch wieder unterwegs bin, zu Fuß und Co. Und das alles, ohne dass ich es sehen können muss. Aber wie gesagt, das hat alles mit Mut zu tun. Es fühlt sich alles an wie ein riesengroßes Abenteuer. Und es ist jedes Mal Selbstüberwindung. Und wenn ich es dann geschafft habe, ist es jedes Mal Ausstoß von Glücksgefühlen, weil ich es eben geschafft habe. Also regelrechte Belohnung für Sachen, die für sehende Menschen ja einfach gar nicht vorhanden sind, die sie ignorieren bzw. gar nicht brauchen. Mir ist das vor einiger Zeit aufgefallen. Meine Mutti hatte mir von ihrem Urlaub irgendwo im Ausland, muss man viele Stunden dafür fliegen, vorgeschwärmt und dass sie mich gerne mal mitnehmen würde und einladen würde. Und da habe ich gesagt, du, da habe ich nichts mehr von. Für mich ist der Urlaub, den du da machst, für ein Heidengeld, da muss ich mehrere tausend Euro für hinblättern. Das ist für mich genauso oder noch aufregender, wenn ich hier im Inland irgendwo ans Wasser fahren würde. Also es ist für mich viel günstiger, viel einfacher, trotzdem viel abenteuerreicher, weil ich muss mich nicht irgendwo in ein Flugzeug setzen oder so, sondern ich würde hier einfach mit der Bahn fahren. Wer schon mal mit der Bahn gefahren ist, der weiß, was für ein Abenteuer das ist. Dafür brauche ich diesen ganzen Aufwand gar nicht zu betreiben. Wenn ich eine Reise plane, irgendwo ein Stückchen weiter weg, muss gar nicht viel weiter weg sein, dann ist das für mich wie ein riesengroßer Abenteuerurlaub. Da muss ich nicht mehr quer durch die Welt fliegen dafür. Und es macht für mich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, jedenfalls nicht im Sommer, ob ich jetzt irgendwo an einem Strand irgendwo in südlichen Gefilden liege oder an der Ostsee. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so mehr der riesengroße Unterschied. Ich habe Sand unter den Füßen, möglichst warmen Sand und ich kann ins Wasser gehen. Ab und zu kommt mal eine leichte Brise. Mir geht's gut. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wo das dann ist. Es wäre sehend anders gewesen, habe ich jetzt aber nicht mehr. Für mich kommt es jetzt auf ganz andere Dinge an und die fühlen sich für mich alle höchst abenteuerlich an. Mein Leben als blinder Mensch ist ein reines Abenteuer. Ja, also ich wollte euch einfach nochmal an meinen Gedanken teilhaben lassen, dass ich denke, dass wir in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Es gibt wirklich tatsächlich eine Welt der Sehenden und die ist komplett abweichend unterschiedlich von der Welt der blinden Menschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten oder sehr viele von euch das gar nicht nachvollziehen können, was ich meine. Die werden dann sagen, ich war schon immer blind, ich lebe in exakt derselben Welt wie meine Sehenden um mich herum. Dann habt ihr gar nicht verstanden, was ich meine. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sag ja, wirklich nachvollziehen könnt ihr meine Gedanken, glaube ich, nur dann, wenn ihr vorher lange Zeit ganz normal in einer sehenden Welt gelebt habt und akzeptiert habt, dass das jetzt so nicht mehr die Welt ist, die ihr noch gebrauchen könnt und euch in einer neuen, in einer anderen Welt wiedergefunden habt. Wenn ihr diesen Prozess hinter euch gebracht habt, dann könnt ihr nachvollziehen, wovon ich spreche. Dass eben jetzt die kleinsten Kleinigkeiten zu einem großen Abenteuer werden mit allem, was dazugehört, mit den Nachteilen und mit den Vorteilen, die dabei sind. Nun gut, tja. Und wie gesagt, ich nehme uns Sehbehinderte und Blinde nicht als eingeschränkt wahr oder als Menschen mit einem Makel oder einer kleineren Qualität oder irgendetwas oder dass wir hilfloser wären oder irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil, ich weiß, dass wir deutlich mehr Mut aufbringen müssen, um ein ganz normales Leben zu führen und dass jede Kleinigkeit gleich sofort zu einem großen Abenteuer wird. Und dem setzen wir uns, sehbehindert blind, Tag für Tag aus. Das muss eine sehende Person erstmal beweisen, dass sie das auch kann. Von uns wird mehr verlangt. Die zweite Welt, die Welt der Blinden, ist eine deutlich höhere Herausforderung. Eine deutlich täglich höhere Herausforderung. Aber das sieht man natürlich nicht, wenn man in einer der Welten ist. Dann kann man das nicht nachvollziehen. Gut, und damit möchte ich meinen Gedankengang hier mal beenden. Und bin gespannt, ob irgendjemand da draußen etwas damit anfangen kann und sich vielleicht dazu meldet. Vielleicht ein bisschen was dazu beisteuern möchte. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das sind so meine Gedanken, die ich mir aufgrund der Nachricht heute mal gemacht habe. Ist es ein inneres Sehen? Das würde ich so nicht sagen, sondern ich sage ja, die Anforderungen der zweiten Welt, der Welt der Blinden, sind die Anforderungen sind ganz anders an mich. Und ich brauche jetzt meine ganzen restlichen Sinne und auf die muss ich mich konzentrieren. Und das Sehen ist komplett unwichtig. Das spielt bei all dem keine Rolle mehr. Die Herausforderungen sind höher und die Sinne muss ich verschärft und viel konzentrierter mitnehmen. Und ich nehme diese zweite Welt auch ganz anders wahr. Ich nehme heute Menschen anders wahr. Ich habe mich früher extrem durch Fassaden irreleiten lassen, also ablenken lassen. Das heißt, wie Menschen aussehen. Natürlich habe ich mir so wie jeder Sehende Menschen angeschaut und bei diesem Anschauen passiert immer dasselbe, nämlich sie werden einsortiert in die Schubläden, die wir haben. Können wir uns nicht von freisprechen, übrigens auch nicht blindlings. Heute passiert mir das auch, aber nicht mehr mit dem Sehen, sondern mit dem Hören. Das heißt, wenn ich jemanden höre, beispielsweise über eine Sprachnachricht, auch wenn ich es nicht möchte, wird er in eine Schublade natürlich bei mir einsortiert. Da können wir uns nicht vordrücken, das passiert immer noch. Aber immerhin nicht mehr aufgrund dessen, was ich sehe, sondern wie er sich gibt, wie ich seine Stimme wahrnehme. Da kann jemand zum Beispiel eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlen oder auch eine Schüchternheit oder sogar eine Angst oder eine Aggressivität, also das alles kann ich über die Stimme sofort hören und auch sicherlich das, was er sagt, das spielt natürlich dann auch eine Rolle. Das heißt, ich sortiere ihn ein, habe aber für mich persönlich mehr Informationen, die ihn ausmachen als Mensch. Ich finde, wir werden als Mensch über das Aussehen nicht so gravierend ausgemacht. Wie soll ich sagen? Ich kann ja für mein Aussehen meist nicht so ganz viel. Ich sehe halt aus, wie ich aussehe. Und aufgrund meines Aussehens kann man kaum Rückschlüsse bilden, wie ich denke, wie ich ticke, welchen Charakter ich habe, wie ich mich anderen Menschen gegenüber gebe und verhalte. Das alles kann man normalerweise am Aussehen nicht so gut erkennen. Manchmal glaubt man das, täuscht sich aber dann ja doch immer wieder. So, und das ist anhand der Stimme und dessen, was jemand sagt, ist das gleich viel besser einschätzbar und einsortierbar, finde ich jedenfalls. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich viel schneller, viel näher an Menschen herankomme. Ich bin sofort viel früher und schneller auf einer Ebene, wo ich mich mit diesem Menschen intensiver unterhalten kann, nicht mehr so oberflächlich. Was aufgrund, wenn ich jemanden gesehen habe, eben erstmal ganz anders war. Da musste ich ihn kennenlernen, habe mich weniger auf die Stimme eingelassen. Ich möchte gar nicht wissen, wen ich damals leiden mochte vom Aussehen, der aber eine ganz, oder die von mir ist auch eine ganz, ganz fürchterliche Stimme hatte. Die ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Da habe ich gar nicht großartig drauf geachtet. Heute ist das Aussehen natürlich vollkommen egal. Ich krieg's ja gar nicht mit. Und das ist wirklich egal. Das ist ein Mensch, der kann, keine Ahnung, aussehen wie jemand, den ich früher mit dem Hintern nicht angeguckt hätte. Weil ich gedacht hätte, ja, das ist wieder typisch so einer. Das ist das, was wir nämlich immer machen, wenn wir sehen. Und jetzt würde ich mich mit diesem Menschen unterhalten. So, und dann würde ich darauf achten, was sagt er und wie sagt er es. Ich muss diesen Menschen also gleich von vornherein viel näher und intensiver kennenlernen. Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung anderen Menschen gegenüber und ich nehme auch meine komplette Umgebung und so weiter natürlich anders wahr. Und ich nehme wahr, dass Sehende das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Die sind in einer anderen Welt. So sehe ich das. Tja, und ich dachte mir, das haue ich mal in diese Sendung hier rein. Nun gut, das soll es aber auch gewesen sein. Das war eine G-Episode im Irgendwasser und das G steht für meinen wirren Gedanken oder meinem Gedankengang. Und vielleicht habe ich eure Gedanken angekurbelt, wenn ihr sehend seid, könnt ihr ja mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich sag ja, stellt euch bitte auch wirklich mal vor, wie es euch gehen würde, wenn man euch das Sehen wegnehmen würde. Ob ihr dann das Gefühl habt, dass ihr hilflos und eingeschränkt seid oder ob die Herausforderungen einfach nur viel höher an euch sind. Dieses Wahrnehmen, dass ich eingeschränkt bin, das muss nicht so sein. Ich erinnere an den Mann in dem Buch, der seine Regenrinne gerade erneuert hat. Das geht. Wir können auch blind im Prinzip fast alles das tun, was wir sehend auch tun können. Es ist eine Frage, wie wir es machen, wie wir es lernen und wie wir es machen und wie wir mit den Ergebnissen zufrieden sind. Das heißt, ich darf nicht mehr so pingelig und penibel sein. Wenn ich irgendwas Handwerkliches mache, kann ich es eben nicht optisch begutachten. Das heißt, es kann sein, es sieht nicht so schick aus. Wenn es funktional aber alles in Ordnung ist und ich habe es ordentlich gemacht und es fühlt sich gut an und auch das kann manchmal ein Vorteil sein. Dinge können sich manchmal gut anfühlen, da merkt man, das ist gut verarbeitet und gearbeitet und sehen vielleicht gar nicht so dolle aus. Während Dinge, die toll aussehen, wenn wir uns blindlings das Ganze dann vornehmen, merken wir erst, was das für ein Krempel ist, was da geschludert wurde. Also das sind alles so unterschiedliche Wahrnehmungen. Man kann das nicht auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so wirklich sagen. Ich würde nur behaupten, dass das meiste von dem, was wir sehend getan haben, tatsächlich auch blindlings tun können, bis auf die offensichtlichen Dinge, die wir nicht tun können. Sprich, ich werde sicherlich kein Flugzeug fliegen, ich werde auch kein Auto fahren vorerst, es sei denn, dass die Dinger wirklich mal selbst fahren können. Mit dem Motorradfahren wird es wahrscheinlich auch nichts mehr werden und. Also alles das, wo ich unfallfrei mich bewegen möchte und wo mir die Möglichkeit gibt, mich in meiner Umgebung zurechtzufinden, nämlich taktil. Das heißt, zu Fuß traue ich mir durchaus zu, alles das zu können, was ein Sehender kann. Ich denke sogar mehr, weil es mir jetzt eben scheißegal ist, ob es komplett dunkel ist oder nicht. Ihr könnt mich jetzt irgendwo durchjagen durch die absolute Dunkelheit und da können 1000 Stolperfallen vor mir sein. Ich werde nicht stolpern. Das werde ich alles mit meinem Langstock ganz normal erfassen können und dort ganz normal lang gehen können. Im Gegensatz zu einer sehenden Person, wenn der das Licht ausgeknipst wird, dann kriegt die da gar nichts mehr hin. Ja, also ich sag mal zu Fuß, kein Thema. Komme ich überall lang, wo ich langkommen möchte. Sobald ich mich natürlich in ein Fahrzeug setze und mich entkoppel von den taktilen Möglichkeiten, dann wird es natürlich schwierig. Dann kann man das vergessen. Ja, das sind aber so die offensichtlichen Dinge. Also immer dann, wenn es einzig und allein auf Sehen ankommt, dann kommt es allerdings auch wieder drauf an, kann ich das irgendwie kompensieren? Denn auch das wissen sehende Menschen ja natürlich gar nicht. Habe ich euch, glaube ich, auch kürzlich erst in einem irgendwas erzählt, was mir wieder passiert ist. Ich mit zwei anderen, mit zwei Sehenden im Restaurant gesessen. Kellner kommt an und drückt meinen zwei sehenden Begleitern eine Speisekarte in die Hand. Mir nicht. Tja. Jetzt gibt's wieder die Blinden unter euch, die hätten gleich einen Lauten gemacht. Ich habe mir gedacht, ist eigentlich Schnutzpiepe. Ich kann mir ja gleich die Speisekarte von meiner Mutti nehmen und dann kann ich da drin selbst lesen. Ich kann das auch nachvollziehen so ein bisschen, weil ich einfach davon ausgehen muss, dass sehende Menschen Hemmungen haben, mit Behinderungen umzugehen. Man weiß einfach nicht, wie verhält man sich richtig und wie verhält man sich falsch. Und dann verhält man sich irgendwie, und das kann mal richtig und mal falsch sein. So erkläre ich mir das. Hier wäre es natürlich das Einfachste gewesen, mich zu fragen, ob ich eine Speisekarte benötige. Dann hätte ich einfach sagen können, ja, können Sie mir gerne geben, die kann ich auslesen. Ich wurde ja auch schon mal gefragt, ob man mir eine Speisekarte in Brailleschrift geben könne. Da war der Kellner ja, also das war auch der Besitzer vom Restaurant, war ja ganz stolz, dass er eine Speisekarte in Brailleschrift hatte, weil er einen Kumpel hatte, der blind war, und der hat gesagt, sowas brauchst du aber. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, das ist ganz toll, dass Sie sowas haben, nur ich kann keine Brailleschrift. Sie können mir aber eine normale Speisekarte geben, die kann ich nämlich auslesen. Ja, und so habe ich mir im Prinzip die Speisekarte von meiner Mutter genommen und habe dann die ganz normal mit meinem Smartphone ausgelesen. Das kann aber natürlich eine sehende Person überhaupt nicht wissen, dass das geht. So, und deswegen, ja, kriegt man dann eben mal keine Speisekarte. Und ich denke, deswegen muss man nicht immer irgendwie einen Lauten machen oder sich irgendwie bemerkbar machen. Da kann man auch einfach mal drüber hinwegschauen und sich sagen, wir haben hier Zeit genug, uns hetzt keiner. Ich kann ja warten, bis irgendeiner seine Speisekarte nicht mehr braucht, und nehme ich die. Such mir meine Sachen da raus und bestell das dann. Ich habe dem Kellner dann meine Speisekarte natürlich gegeben, als er die wieder mitgenommen hat. Ob er sich dabei was gedacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er sich gedacht haben, naja, wer weiß, vielleicht hat er nur so getan, als wenn er nicht gucken könnte oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und so ist das die ganze Zeit über, dass sehende Menschen uns eigentlich behindert machen erst. Wir sind nicht unbedingt von Haus aus behindert, sondern wir werden behindert. Das sage ich ja auch immer ganz gerne. Durch sehende Menschen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Die wissen nicht, was kann man uns zutrauen, was kann man uns nicht zutrauen. Hängt natürlich auch wieder damit zusammen, dass wir sehbehinderten und blinden Menschen auch komplett unterschiedlich sind. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Heißt ja nicht, wenn ich jetzt meine Speisekarte mit dem Smartphone auslese, dass der Nächste, der da blind reinkommt, das auch kann. Kann auch wieder ganz anders sein. Stellt euch mal vor, vielleicht kriegt der die Speisekarte vorgesetzt und der denkt sich jetzt, hat er jetzt nicht gesehen, dass ich hier mit dem Langstock reingekommen bin? Was soll ich denn mit einer Speisekarte? Kann alles sein? Ich weiß es nicht. Gut, tja, ich weiß nur, dass uns alles Mögliche und Erdenkliche nicht zugetraut wird und dass das nichts damit zu tun hat, ob wir blind sind oder nicht blind, sondern einfach mit dem, wie wir mit unserer Blindheit umgehen und was wir uns selbst zutrauen und zumuten und was wir erlernen oder nicht erlernen. Kann auch sein, dass wir sagen, wir wollen es komfortabel haben, deswegen machen wir dies nicht und machen das nicht und lassen das einfach von anderen machen um uns herum. Kenne ich leider auch genug Blinde, dann ist das eben so. Ich bin so nicht. Und ich erfahre immer ein richtig regelrechtes, tolles Gefühl für mich, wenn ich Dinge schaffe, die mir andere Menschen nicht zutrauen. Das ist mir allerdings auch schon immer so gegangen, mit allem Möglichen. Nun gut, tja, das soll es von mir gewesen sein, mit dieser Irgendwasser-Episode. Und wir hören uns wieder in irgendeinem nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut. Mir hat übrigens auch keiner zugetraut, dass ich mal über 2000 Episoden im Irgendwasser drin haben werde. Habe ich mir allerdings selbst nicht zugetraut. Ist aber auch kein Kunststück, man muss nur lang genug am Ball bleiben. Okay, macht's gut bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.